Zeitfragendialog Nummer 2: Philosophie als Selbsterkenntnis und Selbstentwicklung im Miteinander. Erkenne dich selbst. Das Wort am Tempel in Delphi gilt als Grundwort der Philosophie. Was sagt es uns?
Das ist eine sehr schöne Eingangsfrage. Dieses Erkenne dich selbst ist mindestens für unsere europäische Philosophie ein Ausgangspunkt für das Denken des Menschen, und zwar nicht nur über sich selbst. Die Lösung dieser Frage, erkenne dich selbst, in Delphi war vielleicht eine ganz überraschende aus heutiger Sicht. Es stand in Delphi an der Außenmauer des Apollontempels, und die Priester, die zum Tempel gingen, die sahen jetzt dieses Erkenne dich selbst und dann traten sie in den Tempel ein und dann sagten sie zu dem Apollon-Standbild, zu dem Gottesstandbild, was da war, sagten sie, du bist. Also die Frage danach, wer bin ich, wurde beantwortet damit, dass man als Priester sagte, du bist. Also diese Dimension von Selbsterkenntnis, die ist deutlich vielleicht noch ein bisschen höher, als wir uns das zunächst mal klar machen. Sie schließt eben in der Antike mit ein, dass man unter Selbsterkenntnis auch versteht für sich selber, wie ist mein Verhältnis vor allen Dingen dann auch zum Göttlichen, zum Geistigen und dann in zweiter Linie auch noch in die Welt. Und dabei ist der griechischen Antike schon klar, was in Selbsterkenntnis ja steckt. Wir brauchen Erkenntnis, und zwar sichere Erkenntnis, damit wir überhaupt existieren können in der Welt. Stellen wir uns kurz vor, es gäbe gar nichts an sicherer Erkenntnis. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich in einem Podcast sitze und sinnvolle Sätze erzählen müsste in diesem Zusammenhang. Wenn ich da einen ernsthaften Zweifel dran hätte, dann würde das jetzt hier völlig anders weitergehen im nächsten Moment. Aber ich bin mir doch ziemlich sicher in dem, was wir hier gerade miteinander tun, und deswegen spreche ich jetzt vernünftig weiter. So, also an so einer ganz einfachen Überlegung merkt man sofort wieder, wie viel daran hängt, in jedem Moment, dass wir erkenntnismäßig sicher orientiert sind. Und das andere, die Rückwendung, die bei mir ja jetzt auch schon drin war, es ist Selbsterkenntnis. Also ich sitze ja jetzt hier mit Ihnen zusammen. Und ich komme nicht auf die Idee, dass mein bester Freund gerade hier sitzt und ich in Wirklichkeit in Hawaii bin oder dergleichen, was auch keine schlechte Überlegung wäre. Aber jedenfalls ist mir ja klar, dass ich auch hier bin. Das heißt, diese Kombination von ich habe eine Erkenntnis und ich habe eine Gewissheit über mich selber, und beides brauche ich an der Stelle auch, damit ich stabil irgendwie mich verhalten kann und klarkomme, das ist ja wie jetzt wirklich so ein Ausgangspunkt. Und deswegen immer diese Grundfrage nach Selbsterkenntnis in diesen beiden Stücken des Erkennens und des Selbst. Und daraus ergibt sich jetzt, wenn man das einmal denkt, wir haben das ja im Grunde in diesem Moment schon gemacht. Ich habe das ja jetzt in einer konkreten Weltsituation vorgeführt. Also hier ist jetzt gerade ein Podcast aufgenommen, der das wiederum beschreibt. Also mein Stück Selbsterkenntnis ist ein konkretes Stück Handeln in der Welt. Da sind jetzt ungefähr 30 Sekunden Podcast-Zeit für verlaufen, damit ich das irgendwie beschreiben konnte. Also in dem Moment, wo ich das vollziehe, stelle ich mich eben zugleich auch in Welt und in Gegenwart hinein, sodass eigentlich das ganze Geschäft der Philosophie in dieser Frage nach Selbsterkenntnis beschlossen liegt.
Meint Selbsterkenntnis auch Selbstentwicklung?
Ja, das ist der Begriff der Entwicklung ist eher ein modernerer als den die Antike noch hatte. Aber wenn wir das aus einer heutigen Sicht einfach sehen, dann würden wir ja sagen, ja, also wenn mir so etwas einmal bewusst geworden ist und das in dieser Situation bewusst geworden ist, dann habe ich auch jedes Mal in der Selbsterkenntnis etwas über mich gelernt. Es ist ja nicht nur so, dass ich dann weiß, dass ich das bin, sondern wenn das gut läuft, dann entdecke ich auch immer noch was Neues an mir, was anderes. Also da kommen neue Facetten von mir und dann auch darüber hinaus, also ganz so narzisstisch wollen wir ja nicht sein, auch von der Welt und dem Gegenüber und dergleichen zum Vorschein. Und dann beobachte ich, dass ich diese neuen Erfahrungen für mich ja verwenden kann. Das ist jetzt schon wieder antik. Da sagt ein Philosoph wie Aristoteles, sagt, ich mache eine Erfahrung, dann kann ich die Erfahrung wiederholen. Und wenn ich sie mehrfach mache, wird aus einer Erfahrung eine Fähigkeit. Ja, ich nehme einen Hammer und einen Nagel und nach dem 20. Nagel gibt es eine gewisse Fähigkeit des Hämmerns. Dann ist aus Einzelerfahrung eine Fähigkeit geworden. Und wenn ich dann Zimmermann werde und ich mache das 5, 10, 15 Jahre, dann wird diese Erfahrung so mit mir verbunden, dass daraus auch noch eine Haltung wird. Und so bemerkt man, wie so ein Mensch, ein Ich, eigentlich durch Erfahrung, Fähigkeit, Haltung auf unterschiedlichsten Gebieten sich sein Leben lang eigentlich dann weiterentwickeln kann. Und deswegen kann man ihm sagen, und das hat man im 19. Jahrhundert auch schon getan, der Philosoph Gideon Spicker hat das mal formuliert, unsere höchste Maxime ist nicht nur erkenne dich selbst, sondern entwickle dich selbst. Und dabei kann man sich jetzt aber eines noch klar machen, und das ist für die Gegenwart jetzt wieder sehr wichtig. Es ist ja nicht jede Selbsterkenntnis verbunden mit Selbstentwicklung. Das ist ein sehr hübscher Satz von dem Gideon Spicker, aber er ist eben auch sehr ambitioniert. Ja? Also ich habe schon ziemlich viele Fehler an mir festgestellt. Bestimmt nicht alle und noch nicht genügend, aber ich kenne ziemlich viele von mir. Aber davon, dass ich sie kenne, sind sie beileibe noch nicht weg. Das ist eben auch so eine ganz ärgerliche Sache. Das heißt, es entsteht die Frage, wie komme ich jetzt aus dieser Erkenntnis heraus dazu, dass ich auch wirklich etwas ändere. Und da bemerkt man, dass die bloße Reflexion nicht genügt. Das war schon eine Frage, in der wir beim ersten Podcast waren. Also wir können als sogenannte Erwachsene, was die Kinder nicht können, wir können reflektieren. Aber das, was das Kind kann, nämlich Erfahrungen unmittelbar in Fähigkeiten umsetzen, das passiert bei uns eben nicht mehr. Das heißt, wir müssen wiederum lernen, einen Erkenntnismodus, in dem wir Selbsterkenntnis betreiben, eine Erfahrung machen und jetzt aber so innerlich damit verbinden und da auch wirklich reingehen und nicht distanziert bleiben, dass das zu einer Fähigkeit wird. Und das sind jetzt zwei sehr, sehr unterschiedliche Arten von Erkenntnis. Das merkt man, glaube ich, an der Stelle. Insofern ist Selbsterkenntnis als Selbstentwicklung was sehr, sehr Erstrebenswertes und Wichtiges, aber schon nichts mehr, was automatisch gegeben ist.
Nun wissen wir ja auch alle, dass es gar nicht so einfach ist, sich von sich selbst ein objektives Bild zu finden oder zu beschreiben. Was können Sie dazu sagen?
Ja, genau. Das ist jetzt natürlich ein Punkt. Also jetzt mache ich irgendwie eine Erfahrung und dann versuche ich mich damit anzuschauen. Was habe ich denn da eigentlich? Und der Irrtumsfaktor ist relativ hoch. Sagen wir mal, unsere Kritikfähigkeit an anderen Personen ist meistens gut ausgeprägt. Es gibt auch Menschen, die haben eine sehr harsche Selbstkritik. Aber im Regelfall ist man gegenüber sich selbst auch gerne mal großzügig. Das heißt, das Bild, was ich von mir habe, ist sicherlich nicht stimmig. Und zwar in alle Richtungen. Entweder zu großzügig oder zu harsch oder dergleichen. Und man kann eigentlich fast sicher sein, dass Menschen, die mit einem viel zu tun haben, besser über einen Bescheid wissen als man selbst. Das ist ja auch eine ganz, ganz interessante Beobachtung eigentlich. Aber also zunächst mal gilt, was ich von mir habe, ist ein Bild. Ich stelle mich mir selber vor, ich mache mir ein Bild von mir. Und dieses Bild ist erstens nur ein Bild und zweitens nicht besonders gut. Also ich bin in dem Bild nicht mehr drin. Das ist ja auch so eine Sache. Wenn ich eine Vorstellung mir von etwas mache, dann ist es eben der Gegenstand selber oder ich schon nicht mehr da. Und zweitens, diese Vorstellung ist auch nicht so besonders gut. Wir können das an ganz einfachen Dingen auch beobachten. Überlegen Sie sich nur einmal ganz kurz, wer war der drittletzte Mensch, den Sie getroffen haben gerade? Und jetzt versuchen Sie sich den innerlich vorzustellen. Dann merken Sie bis ins Äußere, wie löchrig Ihre Vorstellung wahrscheinlich ist. Ja, ich könnte Sie jetzt nach den Schuhen fragen, die dieser Mensch getragen hat. Oder die Frage stellen, hatte der einen Ohrring? Das sind ja jetzt alles so Dinge, wo man relativ rasch merkt, da haben wir gewisse Grenzen an der Stelle. Und das jetzt bezogen auf uns selber, und dann merken wir, es geht uns ja gerade genauso. Unsere Bilder von uns sind auch nicht viel besser. Und da kann es eben dann eine wichtige Sache sein, und das gehört auch zur Selbsterkenntnis so unglaublich dazu, dass man da wirklich einfach miteinander ehrlich umgeht. Also diese Frage nach Gemeinschaft ist da, glaube ich, ganz, ganz entscheidend, dass einer dem anderen auch mal sagt, hör mal, so bist du. Das kann man meistens sehr nett sagen und auf Vorzüge. Man darf das auch mal sehr nett sagen auf bestimmte Probleme, denn das ist ja eine Entwicklungschance, die ich vielleicht gar nicht sehe an der Stelle. Also so ist es wirklich eine Aufgabe von Freundschaft, einfach gerade nicht zu bestätigen in dem Sinne, sondern ehrlich zu gucken und dann einen Weg zu finden, das auch, wie man heute so hübsch sagt, zu spiegeln, um eine solche Möglichkeit dem anderen zu erlauben von Selbstentwicklung.
Bedeutet auch, philosophieren geht gemeinsam besser als allein.
Unbedingt. Also schon allein deswegen ist es viel besser, wir machen ein Interview zu zweit, als es gibt einfach einen einsamen Vortrag. Wir sind durch unsere europäische Kultur sehr, sehr stark auf Einzelindividuen und Subjektivitäten konzentriert. Das ist irgendwie so. Aber es ist nicht unbedingt von Vorteil. Also man sollte für sich selber klar sein und ein Ich sein und man hat selber zu verantworten, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber dabei genau das zu bedenken, dass es im Miteinander noch ganz andere Chancen gibt, dass man sich selber nicht irgendwo verrennt oder verbeißt oder so etwas, das ist eine ganz, ganz zentrale Sache. Und das hat jetzt aber auch wieder Bedingungen. Das ist, glaube ich, wieder was dann mit zu beachten ist. Also wie helfen wir denn einander? Ich sagte das vorhin schon, es nützt gar nichts, wenn ich den anderen einfach bestätige. Es sei denn, es ist eine berechtigte Bestätigung. Aber einfach nur sozusagen immer Ja zu sagen oder auch immer nur Nein zu sagen oder dergleichen, das hilft nichts. Da muss ein sehr ehrliches Moment drin sein. Und auch nicht einfach eines, dass wir Meinungen austauschen. Also nach dem Motto, gut, dass wir drüber geredet haben. Sondern die Frage ist immer, kommen wir miteinander in eine Bewegung und Entwicklung? Eigentlich ist die Aufgabe des Miteinander-Philosophierens heißt es, einander leichter zu machen, dass man anders aus diesem Gespräch hinausgeht, als man hineingegangen ist. Und in eine gemeinsame Bewegung des jeweils Anderswerdens, des sich Entwickelns hineinzukommen. Das ist eine ganz wunderbare Chance gemeinsamen Philosophierens. Muss aber eben auch einfach geübt werden. Also vielleicht noch ein Vergleich dazu. Wenn ich sage, wir kommen da anders wieder raus, dann weiß ich ja auch vorher nicht, wie ich da wieder rauskomme. Das heißt, da muss irgendein kreatives Moment oder so etwas passiert haben. Und insofern kann man gemeinsam denken wirklich vergleichen mit gemeinsam improvisieren in der Musik. Und wer immer sich mit sowas beschäftigt hat, weiß, wie kompliziert das ist, gut zusammen improvisieren zu können. Man muss sich schon mal auf den Stil verständigen. Ja, wenn der eine Jazz macht und der andere Klassik, dann wird die Improvisation ein bisschen heikel. Dann muss man sich ein bisschen kennen, die Instrumente kennen. Also es muss man üben, so miteinander zu arbeiten. Und dann muss man noch in die gemeinsame kreative Bewegung kommen. Also es ist enorm voraussetzungsreich. Aber wenn es gelingt, ist es eine der schönsten Erlebnisse, die man haben kann.
Ja, wie gut, dass wir schon mal zu zweit sind und hoffentlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer haben, auch wenn es natürlich schade ist, dass die jetzt nicht mit einsteigen können, aber das ist ja dann vielleicht in der Zukunft oder sicherlich in der Zukunft möglich. Damit beenden wir unseren zweiten Zeitfragen-Dialog und treffen uns das nächste Mal zum Thema Gestalten in der Gegenwart.